Kapitel 1: Die Zerstörung Jerusalems. Wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient, aber nun ist's vor deinen Augen verborgen, denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleich machen, samt deinen Kindern in dir und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist. Lukas 19, 42 bis 44. Vom Gipfel des Ölberges herab schaute Jesus auf Jerusalem. Lieblich und friedevoll war die vor ihm ausgebreitete Szene. Es war die Zeit des Passafestes, und aus allen Ländern hatten sich die Kinder Jakobs versammelt, um dies große Nationalfest zu feiern. Inmitten von Gärten, Weinbergen und Grünen mit Zelten der Pilger übersäten Abhängen erhoben sich die terrassenförmig abgestuften Hügel, die stattlichen Paläste und massiven Bollwerke der Hauptstadt Israels. Die Tochter Zions schien in ihrem Stolz zu sagen: »Ich sitze als eine Königin, und Leid werde ich nicht sehen.« Sie war so anmutig und wähnte sich der Gunst des Himmels sicher, wie eh dem der königliche Sänger, da er ausrief: »Schön ragt empor der Berg Zion, des sich das ganze Israel tröstet, die Stadt des großen Königs.« Offenbarung 18,7, Psalm 48, Vers 3. Direkt vor seinen Augen lagen die prächtigen Gebäude des Tempels. Die Strahlen der sinkenden Sonne erhellten das schneeige Weiß seiner marmornen Mauern und leuchteten von dem goldenen Tor, dem Turm und der Zinne. In vollendeter Schönheit stand Zion da, der Stolz der jüdischen Nation. Welches Kind Israels konnte bei diesem Anblick ein Gefühl der Freude und Bewunderung unterdrücken? Doch die Gedanken Jesu waren mit etwas anderem beschäftigt. Als er nahe hinzukam, sah er die Stadt und weinte über sie. Lukas 19,41. Inmitten all der allgemeinen Freude des triumphierenden Einzuges, während Palmzweige ihm entgegenwehten, fröhliche Hosianna-Rufe von den Hügeln widerhallten und tausende von Stimmen ihn zum König ausriefen, überwältigte den Welterlöser ein plötzlicher und geheimnisvoller Schmerz. Er, der Sohn Gottes, der Verheißene Israels, dessen Macht den Tod besiegt und seine Gefangenen aus den Gräbern hervorgerufen hatte, weinte keine Tränen eines gewöhnlichen Wehs, sondern eines heftigen, unaussprechlichen Seelenschmerzes. Christi Tränen flossen nicht um seinetwillen, obgleich er wohl wusste, wohin sein Weg ihn führte. Vor ihm lag Gethsemane, der Schauplatz seines bevorstehenden Seelenkampfes. Das Schaftor war ebenfalls sichtbar, durch das seit Jahrhunderten die Schlachtopfer geführt worden waren und das sich auch vor ihm auftun sollte, wenn er wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt würde. Jesaja 53, Vers 7. Nicht weit entfernt lag Golgatha, die Stätte der Kreuzigung. Auf den Pfad, den er bald zu betreten hatte, mussten die Schatten großer Finsternis fallen, da Christus seine Seele zu einem Sühnopfer für die Sünde geben sollte. Doch war es nicht die Betrachtung derartiger Szenen, die in dieser Stunde der allgemeinen Fröhlichkeit den Schatten auf ihn warf. Keine Vorahnungen seiner eigenen übermenschlichen Angst trübten das selbstlose Gemüt. Er beweinte das Los der Tausenden in Jerusalem, die Blindheit und Unbußfertigkeit derer, die er zu segnen und zu retten gekommen war. Gottes besondere Gunst und Fürsorge, die sich über 1000 Jahre dem auserwählten Volke offenbart hatte, lagen offen vor dem Blick Jesu. Dort erhob sich der Berg Moria, wo der Sohn der Verheißung, ein ergebenes Opfer, auf den Altar gebunden worden war. 1. Mose 22,9, ein Sinnbild des Opferweges des Sohnes Gottes. Dort war der Bund des Segens, die glorreiche messianische Verheißung, dem Vater der Gläubigen bestätigt worden. 1. Mose 22,16 bis 18. Dort hatten die gen Himmel aufsteigenden Flammen des Opfers auf der Tenne Ornans das Schwert des Würgeengels abgewandt. 1. Chronik 21. Ein passendes Symbol von des Heilandes Opfer für die schuldigen Menschen. Jerusalem war von Gott vor der ganzen Erde geehrt worden. Der Herr hatte Zion erwählt. Er hatte Lust, daselbst zu wohnen. Psalm 132, 13. Dort hatten die heiligen Propheten jahrhundertelang ihre Warnungsbotschaften verkündigt. Die Priester hatten ihre Rauchnäpfe geschwungen und die Wolke des Weihrauchs mit den Gebeten der Frommen war zu Gott aufgestiegen. Dort war täglich das Blut der geopferten Lämmer dargebracht worden, die auf das Lamm Gottes hinwiesen. Dort hatte der Herr in der Wolke der Herrlichkeit über dem Gnadenstuhl seine Gegenwart offenbart. Dort hatte der Fuß jener geheimnisvollen Leiter geruht, die die Erde mit dem Himmel verband. 1. Mose 28, 12, Johannes 1, 51. Jener Leiter, auf der die Engel Gottes auf- und niederstiegen und die der Welt den Weg in das Allerheiligste öffnete. Hätte Israel als eine Nation dem Himmel seine Treue bewahrt, so würde Jerusalem, die auserwählte Stadt Gottes, ewig gestanden haben. Jeremia 17, 21 bis 25. Aber die Geschichte jenes bevorzugten Volkes war ein Bericht über Abtrünnigkeit und Empörung. Es hatte sich der Gnade des Himmels widersetzt, seine Vorrechte missbraucht und die günstigen Gelegenheiten unbeachtet gelassen. Die Israeliten verspotteten die Boten Gottes und verachteten seine Worte und verhöhnten seine Propheten. 2. Chronik 36, 15 und 16. Und doch hatte Gott sich ihnen immer noch als der Herr, Gott barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue erwiesen. 2. Mose 34, 6. Ungeachtet der wiederholten Zurückweisungen war ihnen immer wieder seine Gnade nachgegangen. Mit mehr als väterlicher, mitleidsvoller Liebe für das Kind seiner Fürsorge ließ Gott immer wieder gegen sie reden durch seine Boten, denn er hatte Mitleid mit seinem Volk und seiner Wohnung. 2. Chronik 36, 15. Nachdem Ermahnungen, Bitten und Zurechtweisungen fehlgeschlagen hatten, sandte er ihnen die beste Gabe des Himmels. Ja, er schüttete den ganzen Himmel in jener einen Gabe aus. Der Sohn Gottes selbst wurde gesandt, um mit der unbußfertigen Stadt zu unterhandeln. War es doch Christus, der Israel als einen guten Weinstock aus Ägypten geholt hatte. Psalm 80, 9. Seine eigene Hand hatte die Heiden vor ihm her ausgetrieben. Er hatte den Weinstock an einen fetten Ort, Jesaja 5, 1-4, gepflanzt. In seiner Fürsorge hatte er einen Zaun um ihn herum gebaut und seine Knechte ausgesandt, ihn zu pflegen. Was sollte man noch mehr tun an einem Weinberge, ruft er aus, das ich nicht getan habe an ihm. Doch als er wartete, dass er Trauben brächte, hatte er Herlinge gebracht, Jesaja 5, 1-4. Dessen ungeachtet kam er mit einer noch immer sehnlichen Hoffnung auf Fruchtbarkeit persönlich in seinen Weinberg, damit dieser, wenn möglich, vor dem Verderben bewahrt bliebe. Er lockerte die Erde um den Weinstock herum, er beschnitt und pflegte ihn. Unermüdlich waren seine Bemühungen, diesen selbst gepflanzten Weinstock zu retten. 3 Jahre lang war der Herr des Lichts und der Herrlichkeit unter seinem Volk ein- und ausgegangen. Er war umhergezogen und hatte wohlgetan und gesund gemacht alle, die vom Teufel überwältigt waren. Apostelgeschichte 10, 38, Lukas 4, 18, Matthäus 11, 5. Er hatte die zerstoßenen Herzen geheilt, die Gefangenen losgelassen, den Blinden das Gesicht wiedergegeben, die Lahmen gehend und die Tauben hörend gemacht, die Aussätzigen gereinigt, die Toten auferweckt und den Armen das Evangelium verkündigt. An alle ohne Unterschied war die gnadenreiche Einladung ergangen. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Matthäus 11, 28. Obgleich ihm Gutes mit Bösen und Liebe mit Hass belohnt wurde, Psalm 109, 5, so war er doch unverwandt seiner Mission der Barmherzigkeit nachgegangen. Nie waren diejenigen abgewiesen worden, die seine Gnade suchten. Selbst ein heimatloser Wanderer, dessen tägliches Teil Schmach und Entbehrung hieß, hatte er gelebt, um den Bedürftigen zu dienen, das Leid der Menschen zu lindern und Seelen zur Annahme der Gabe des Lebens zu bewegen. Die Wogen der Gnade, obgleich sie sich an widerspenstigen Herzen brachen, kehrten in noch stärkere Flut mitleidsvoller, unaussprechlicher Liebe zurück. Aber Israel hatte sich von seinem besten Freund und einzigen Helfer abgewandt, hatte die Mahnungen seiner Liebe verachtet, seine Ratschläge verschmäht, seine Warnungen verlacht. Die Stunde der Hoffnung und der Gnade nahte sich dem Ende. Die Schale des lange zurückgehaltenen Zornes Gottes war beinahe voll. Die nunmehr unheildrohende Wolke, die sich während der Zeit des Abfalls und der Empörung gesammelt hatte, war im Begriff, sich über ein schuldiges Volk zu entladen. Und er, der allein von dem bevorstehenden Schicksal hätte retten können, war verachtet, misshandelt, verworfen worden und sollte bald gekreuzigt werden. Mit Christi Kreuzestod auf Golgatha würde Israels Zeit als eine von Gott begünstigte und gesegnete Nation aufhören. Der Verlust auch nur einer Seele ist ein Unglück, das den Gewinn und die Schätze der ganzen Welt unendlich überwiegt. Als aber Christus auf Jerusalem blickte, sah er das Schicksal einer ganzen Stadt, einer ganzen Nation, jener Stadt, jener Nation, die einst die Auserwählte Gottes, sein besonderes Eigentum gewesen war. Propheten hatten über den Abfall der Kinder Israel und die schrecklichen Verwüstungen geweint, die infolge ihrer Sünden über sie ergingen. Jeremia wünschte, dass seine Augen Tränenquellen wären, um Tag und Nacht die Erschlagenen der Tochter seines Volkes und des Herrn Herde, die gefangen geführt worden war, beweinen zu können. Jeremia 8,23, 13, 17. Welchen Schmerz muss aber Christus empfunden haben, dessen prophetischer Blick nicht Jahre, sondern ganze Zeitalter umfasste? Er sah den Würgeengel mit dem Schwert gegen die Stadt erhoben, die so lange des Herrn Wohnstätte gewesen war. Von der Spitze des Ölberges, derselben Stelle, die später von Titus und seinem Heer besetzt wurde, schaut er über das Tal auf die heiligen Höfe und Säulenhallen, und mit seinem tränenumflorten Auge erblickte er ein grauenhaftes Zukunftsbild. Die Stadtmauern von einem feindlichen Heer umzingelt. Er hörte das Stampfen der sich sammelnden Horden, vernahm die Stimmen der in der belagerten Stadt nach Brot schreienden Mütter und Kinder. Er sah ihren heiligen, prächtigen Tempel, die Paläste und Türme den Flammen preisgegeben, und wo sie einst gestanden hatten, sah er nun einen Haufen rauchender Trümmer. Den Strom der Zeit überblickend sah er das Bundesvolk in alle Länder zerstreut, gleich Wracks an einem öden Strande. In der zeitlichen Vergeltung, die im Begriff war, seine Kinder heimzusuchen, sah er die ersten Tropfen aus jener Zorneschale, die sie bei dem Gericht bis zur Neige leeren mussten. Göttliches Erbarmen, mitleidige Liebe fand ihren Ausdruck in den klagenden Worten: Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Matthäus 23, 37. O, dass du, das vor allem anderen bevorzugte Volk, die Zeit deiner Heimsuchung und das, was zu deinem Frieden dient, erkannt hättest. Ich habe den Engel der Gerechtigkeit aufgehalten, ich habe dich zur Buße gerufen, aber umsonst. Nicht nur Knechte, Boten und Propheten hast du abgewiesen, sondern den Heiligen Israels, deinen Erlöser hast du verworfen. Wenn du vernichtet wirst, so bist du allein verantwortlich. Ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Johannes 5, 40. Christus sah in Jerusalem ein Sinnbild der in Unglauben und Empörung verhärteten Welt, die dem vergeltenden Gericht Gottes entgegeneilt. Die Leiden eines gefallenen Geschlechts bedrückten seine Seele und entlockten seinen Lippen jenen außerordentlich bitteren Schrei. Er sah im menschlichen Elend, in Tränen und Blut die Spuren der Sünde. Sein Herz wurde von unendlichem Mitleid mit den Bedrängten und Leidenden auf Erden bewegt. Er sehnte sich danach, ihnen allen Erleichterung zu verschaffen. Aber selbst seine Hand vermochte nicht, die Flut menschlichen Elends abzuwenden, denn nur wenige würden sich an ihre einzige Hilfsquelle wenden. Er war bereit, seine Seele in den Tod zu geben, um Erlösung für sie erreichbar zu machen, aber nur wenige würden zu ihm kommen, dass sie das Leben haben möchten. Die Majestät des Himmels in Tränen, der Sohn des ewigen Gottes niedergebeugt von Seelenangst, dieser Anblick setzte den ganzen Himmel in Erstaunen. Jene Szene offenbart uns die überaus große Sündhaftigkeit der Sünde. Sie zeigt, welch eine schwere Aufgabe es selbst für die göttliche Allmacht ist, die Schuldigen von den Folgen der Übertretung des Gesetzes zu retten. Herabblickend auf das letzte Geschlecht sah Jesus die Welt von einer Täuschung befallen, ähnlich der, welche die Zerstörung Jerusalems bewirkte. Die große Sünde der Juden war die Verwerfung Christi. Das große Vergehen der christlichen Welt würde die Verwerfung des Gesetzes Gottes, der Grundlage seiner Regierung im Himmel und auf Erden sein. Die Vorschriften des Herrn würden verachtet und verworfen werden. Millionen in den Banden der Sünde und Sklaven Satans, verurteilt, den anderen Tod zu erleiden, würden sich in den Tagen ihrer Heimsuchung weigern, auf die Worte der Wahrheit zu lauschen. Schreckliche Blindheit, seltsame Verblendung. 2 Tage vor dem Passafest, als Christus zum letzten Male den Tempel verließ, wo er die Scheinheiligkeit der jüdischen Obersten bloßgestellt hatte, ging er abermals mit seinen Jüngern nach dem Ölberg und setzte sich mit ihnen auf den mit Gras bewachsenen Abhang, der einen Blick über die Stadt gewährte. Noch einmal schaute er auf ihre Mauern, Türme und Paläste. Noch einmal betrachtete er den Tempel in seiner blendenden Pracht, ein Diadem der Schönheit, das den heiligen Berg krönte. 1000 Jahre zuvor hatte der Psalmist die Güte Gottes gegen Israel gepriesen, weil er dessen heiliges Haus zu seiner Wohnstätte gemacht hatte. So erstand in Salem sein Zelt und seine Wohnung in Zion. Er erwählte den Stamm Juda, den Berg Zion, den er lieb hat. Er baute sein Heiligtum wie Himmelshöhen, wie die Erde, die er gegründet hat, für immer. Psalm 76,3, 78, 68 und 69. Der erste Tempel war während der Glanzzeit der Geschichte Israels errichtet worden. Große Vorräte an Schätze waren zu diesem Zweck vom König David gesammelt und die Pläne zu seiner Herstellung durch die göttliche Eingebung entworfen worden. 1. Chronik 28, 12, 19. Salomo, der Weiseste der Herrscher Israels, hatte das Werk vollendet. Dieser Tempel war das herrlichste Gebäude, das die Welt je gesehen hatte. Doch hatte der Herr durch den Propheten Haggai betreffs des zweiten Tempels erklärt, es soll die Herrlichkeit dieses neuen Hauses größer werden, als die des ersten gewesen ist. Ja, alle Heiden will ich erschüttern. Da sollen dann kommen aller Völker Kostbarkeiten, und ich will dies Haus voll Herrlichkeit machen, spricht der Herr Zebaoth. Haggai 2, 9 und 7. Nach der Zerstörung des Tempels durch Nebukadnezar wurde er ungefähr 500 Jahre vor der Geburt Christi wieder erbaut von einem Volk, das aus einer ein Menschenleben währenden Gefangenschaft in ein verwüstetes und beinahe verlassenes Land zurückgekehrt war. Unter ihm waren bejahrte Männer, welche die Herrlichkeit des salomonischen Tempels gesehen hatten und bei der Gründung des neuen Gebäudes weinten, dass es so sehr hinter dem ersten zurückstehen müsse. Das damals herrschende Gefühl wird von den Propheten eindringlich beschrieben. Wer ist unter euch noch übrig, der dies Haus in seiner vorigen Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es nun an? Sieht es nicht wie nichts aus? Haggai 2,3, Esra 3,12. Dann wurde die Verheißung gegeben, dass die Herrlichkeit dieses letzteren Hauses größer sein sollte, denn die des vorigen. Der zweite Tempel kam jedoch dem ersten an Großartigkeit nicht gleich, wurde auch nicht durch jene sichtbaren Zeichen der göttlichen Gegenwart geheiligt, welche dem ersten Tempel eigen waren. Keine übernatürliche Macht offenbarte sich bei seiner Einweihung. Die Wolke der Herrlichkeit erfüllte nicht das neu errichtete Heiligtum. Kein Feuer fiel vom Himmel hernieder, um das Opfer auf seinem Altar zu verzehren. Die Herrlichkeit Gottes thronte nicht mehr zwischen den Cherubim im Allerheiligsten. Die Bundeslade, der Gnadenstuhl und die Tafeln des Zeugnisses wurden nicht darin gefunden. Keine Stimme ertönte vom Himmel, um den fragenden Priester den Willen des Herrn kundzutun. Jahrhundertelang hatten die Juden vergebens versucht zu zeigen, inwiefern jene durch Haggai gegebene Verheißung Gottes erfüllt worden war. Jedoch verblendeten Stolz und Unglauben ihre Gemüter, so dass sie die wahre Bedeutung der Worte des Propheten nicht verstehen konnten. Der zweite Tempel wurde nicht durch die Wolke der Herrlichkeit des Herrn geehrt, sondern durch die lebendige Gegenwart dessen, in dem die Fülle der Gottheit leibhaftig wohnte, der Gott selbst war, offenbart im Fleische. Der Allerheiden Bestes war tatsächlich zu seinem Tempel gekommen, als der Mann von Nazareth in den heiligen Vorhöfen lehrte und heilte. Durch die Gegenwart Christi und nur dadurch übertraf der zweite Tempel den ersten an Herrlichkeit, aber Israel hatte die angebotene Gabe des Himmels von sich gestoßen. Mit dem demütigen Lehrer, der an jenem Tage durch das goldene Tor hinausging, war die Herrlichkeit für immer von dem Tempel gewichen. Und damit waren die Worte des Heilandes erfüllt. Siehe, euer Haus soll euch wüst gelassen werden. Matthäus 23, 38. Die Jünger waren bei Jesu Weissagung von der Zerstörung des Tempels mit heiliger Scheu und mit Staunen erfüllt worden, und sie wünschten, die Bedeutung seiner Worte besser zu verstehen. Reichtum, Arbeit und Baukunst waren mehr als 40 Jahre lang in freigebiger Weise zu seiner Verherrlichung verwendet worden. Herodes der Große hatte dafür sowohl römischen Reichtum als auch jüdische Schätze aufgewandt, und sogar der römische Kaiser hatte ihn mit seinen Geschenken bereichert. Massive Blöcke weißen Marmors von geradezu unwahrscheinlicher Größe, zu diesem Zweck aus Rom herbeigeschafft, bildeten einen Teil seines Baues. Und auf diese hatten die Jünger die Aufmerksamkeit ihres Meisters gelenkt, als sie sagten: Meister, sieh, was für Steine und was für Bauten. Markus 13,1. Auf diese Worte machte Jesus die ernste und bestürzende Erwiderung: Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Matthäus 24,2. Die Jünger verbanden mit der Zerstörung Jerusalems die Ereignisse der persönlichen Wiederkunft Christi in zeitlicher Herrlichkeit, um den Thron des Weltreiches einzunehmen, die unbußfertigen Juden zu strafen und das römische Joch zu zerbrechen. Der Herr hatte ihnen gesagt, dass er wiederkommen werde. Deshalb richteten sich ihre Gedanken bei der Erwähnung der Gerichte, die über Jerusalem kommen sollten, auf jenes Kommen. Und als sie auf dem Ölberg um den Heiland versammelt waren, fragten sie ihn: Sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Matthäus 24,3. Die Zukunft war den Jüngern barmherzigerweise verhüllt. Hätten sie zu jener Zeit die zwei furchtbaren Tatsachen völlig verstanden, des Heilandes Leiden und Tod sowie die Zerstörung ihrer Stadt und ihres Tempels, so wären sie von Entsetzen überwältigt worden. Christus gab ihnen einen Umriss der wichtigsten Ereignisse, die vor dem Ende der Zeit stattfinden sollen. Seine Worte wurden damals nicht völlig verstanden, aber ihr Sinn sollte enthüllt werden, sobald sein Volk der darin gegebenen Belehrung bedürfe. Die Prophezeiung, die er aussprach, hatte eine doppelte Anwendung, indem sie sich zunächst auf die Zerstörung Jerusalems bezog und gleichzeitig die Schrecken des jüngsten Tages schilderte. Jesus erzählte den lauschenden Jüngern von den Gerichten, die auf das abtrünnige Israel kommen sollten, und sprach besonders von der vergeltenden Heimsuchung, die es wegen der Verwerfung und Kreuzigung des Messias ereilen werde. Untrügliche Zeichen sollten dem furchtbaren Ende vorausgehen. Die gefürchtete Stunde würde plötzlich und schnell hereinbrechen. Und der Heiland warnte seine Nachfolger: Wenn ihr nun sehen werdet den Gräuel der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, wer das liest, der merke auf, alsdann flieh auf die Berge, wer in Judäa ist. Matthäus 24, 15 und 16, Lukas 21, 20. Wenn die Römer ihre Standarten mit den heidnischen Symbolen auf dem heiligen Boden, der sich auch auf einige hundert Meter außerhalb der Stadtmauern ausdehnte, aufgepflanzt hätten, dann sollten die Nachfolger Christi sich durch die Flucht retten. Sobald das Warnungszeichen sichtbar würde, dürften diejenigen, welche zu entrinnen wünschten, nicht zögern. Im ganzen Lande Judäa, wie in Jerusalem selbst, müsste man dem Zeichen zur Flucht sofort gehorchen. Wer gerade auf dem Dache sein würde, dürfte nicht ins Haus gehen, selbst nicht, um seine wertvollsten Schätze zu retten. Wer auf dem Felde oder im Weinberg arbeitete, sollte sich nicht die Zeit nehmen, wegen des Oberkleides, das er während der Hitze des Tages abgelegt hatte, zurückzukehren. Sie dürften nicht einen Augenblick zögern, wenn sie nicht in der allgemeinen Zerstörung mit zugrunde gehen wollten. Während der Regierung des Herodes war Jerusalem nicht nur bedeutend verschönert worden, sondern durch die Errichtung von Türmen, Mauern und Festungswerken war die von Natur schon geschützte Stadt, wie es schien, uneinnehmbar geworden. Wer zu dieser Zeit öffentlich ihre Zerstörung vorhergesagt hätte, wäre wie einst Noah ein verrückter Störenfried genannt worden. Christus aber hatte gesagt: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Matthäus 24, 35. Ihrer Sünde wegen war der Zorn Gottes über die Stadt Jerusalem angedroht worden und ihr hartnäckiger Unglaube besiegelte ihr Schicksal. Der Herr hatte durch den Propheten Micha erklärt: So höret doch dies, ihr Häupter im Hause Jakob und ihr Herren im Hause Israel, die ihr das Recht verabscheut und alles, was gerade ist, krumm macht, die ihr Zion mit Blut baut und Jerusalem mit Unrecht. Seine Häupter richten für Geschenke, ihre Priester lehren für Lohn und ihre Propheten wahrsagen für Geld und euch dennoch auf den Herrn verlasst und sprecht: Ist nicht der Herr unter uns? Es kann kein Unglück über uns kommen. Micha 3, 9-11. Diese Worte schilderten genau die verderbten und selbstgerechten Einwohner Jerusalems. Während sie behaupteten, die Vorschriften des Gesetzes Gottes streng zu beachten, übertraten sie alle seine Grundsätze. Sie hassten Christus, weil seine Reinheit und Heiligkeit ihre Bosheit offenbarte, und sie klagten ihn an, die Ursache all des Unglücks zu sein, das infolge ihrer Sünden über sie gekommen war. Obwohl sie wussten, dass er sündlos war, erklärten sie, dass sein Tod notwendig sei, um ihr Bestehen als Nation zu gewährleisten. Lassen wir ihn so, sagten die jüdischen Obersten, dann werden sie alle an ihn glauben und dann kommen die Römer und nehmen uns das Land und Leute. Johannes 11, 48. Wenn Christus geopfert würde, könnten sie noch einmal ein starkes, einiges Volk werden. So urteilten sie und stimmten der Entscheidung ihres hohen Priesters zu, dass es besser sei, ein Mensch sterbe, denn das ganze Volk verderbe. Auf diese Weise hatten die jüdischen Leiter Zion mit Blut gebaut und Jerusalem mit Unrecht. Und während sie ihren Heiland töteten, weil er ihre Sünden tadelte, war ihre Selbstgerechtigkeit so groß, dass sie sich als Gottes begnadetes Volk betrachteten und vom Herrn erwarteten, er werde sie von ihren Feinden befreien. Darum, fuhr der Prophet fort, wird Zion um euretwillen wie ein Acker gepflügt werden und Jerusalem wird zu Steinhaufen werden und der Berg des Tempels zu einer Höhe wilden Gestrüpps. Micha 3, 10 und 12. Beinahe 40 Jahre, nachdem das Schicksal Jerusalems von Christus selbst verkündet worden war, verzögerte der Herr seine Gerichte über die Stadt und das Volk. Bewundernswert war die Langmut Gottes gegen die Verwerfer seines Evangeliums und die Mörder seines Sohnes. Das Gleichnis vom unfruchtbaren Baum stellte das Verfahren Gottes mit dem jüdischen Volke dar. Das Gebot war ausgegangen: Hau ihn ab! Was nimmt er dem Boden die Kraft? Lukas 13,7. Aber die göttliche Gnade hatte ihn noch ein wenig länger verschont. Es gab noch viele Juden, die in Bezug auf den Charakter und das Werk Christi unwissend waren. Die Kinder hatten nicht die günstigen Gelegenheiten gehabt und nicht das Licht empfangen, das ihre Eltern von sich gestoßen hatten. Durch die Predigt der Apostel und ihrer Glaubensgefährten wollte Gott auch ihnen das Licht scheinen lassen. Ihnen wurde es gestattet zu sehen, wie die Prophezeiung nicht nur durch die Geburt und das Leben Christi, sondern auch durch seinen Tod und seine Auferstehung erfüllt worden war. Die Kinder wurden nicht um der Sünden ihrer Eltern willen verurteilt. Sobald sie aber trotz der Kenntnis alles Lichtes, das ihren Eltern gegeben worden war, das hinzukommende, ihnen selbst gewährte Licht verwarfen, würden sie Teilhaber der Sünden ihrer Eltern und füllten das Maß ihrer Missetat. Gottes Langmut gegen Jerusalem bestärkte die Juden nur in ihrer hartnäckigen Unbußfertigkeit. In ihrem Hass und ihrer Grausamkeit gegen die Jünger Jesu verwarfen sie das letzte Anerbieten der Gnade. Daraufhin entzog Gott ihnen seinen Schutz. Er beschränkte die Macht Satans und seiner Engel nicht länger, und die Nation wurde der Herrschaft des Leiters überlassen, den sie sich gewählt hatte. Ihre Kinder hatten die Gnade Christi verschmäht, die sie befähigt hätte, ihre bösen Triebe zu unterdrücken, und diese bekamen nun die Oberhand. Satan erweckte die heftigsten und niedrigsten Leidenschaften der Seele. Die Menschen überlegten nicht, sie waren von Sinnen, wurden durch Begierde und blinde Wut geleitet. Sie wurden satanisch in ihrer Grausamkeit. In der Familie wie unter dem Volk, unter den höchsten wie unter den niedrigsten Klassen herrschen Argwohn, Neid, Hass, Streit, Empörung, Mord. Nirgends war Sicherheit zu finden. Freunde und Verwandte verrieten sich untereinander. Eltern erschlugen ihre Kinder und Kinder ihre Eltern. Die Führer des Volkes hatten keine Kraft, sich selbst zu beherrschen. Ungezügelte Leidenschaften machten sie zu Tyrannen. Die Juden hatten ein falsches Zeugnis angenommen, um den unschuldigen Gottessohn zu verurteilen. Jetzt machten falsche Anklagen ihr eigenes Leben unsicher. Durch ihre Handlungen hatten sie lange gesagt: Lasst uns doch in Ruhe mit dem Heiligen Israels. Jesaja 30,11. Nun war ihr Wunsch gewährt. Gottesfurcht beunruhigte sie nicht länger. Satan stand an der Spitze der Nation und die höchsten bürgerlichen und religiösen Obrigkeiten wurden von ihm beherrscht. Die Anführer der Gegenparteien vereinigten sich zeitweise, um ihre unglücklichen Opfer zu plündern und zu martern, und dann fielen sie übereinander her und mordeten ohne Gnade. Selbst die Heiligkeit des Tempels konnte ihrer schrecklichen Grausamkeit nicht wehren. Die Anbetenden wurden vor dem Altar niedergemetzelt, und das Heiligtum war durch die Leichname der Erschlagenen verunreinigt. Und doch erklärten die Anstifter dieses höllischen Werkes in ihrer blinden und gotteslästerlichen Vermessenheit öffentlich, dass sie nicht fürchteten, Jerusalem könnte zerstört werden, denn es sei Gottes eigene Stadt. Um ihre Macht fester zu gründen, bestachen sie falsche Propheten, die, selbst als die römischen Legionen den Tempel bereits belagerten, verkündigen mussten, dass das Volk auf Befreiung von Gott warten solle. Bis aufs Äußerste hielt die Menge an dem Glauben fest, dass der Allerhöchste sich zur Vernichtung der Gegner ins Mittel legen werde. Israel aber hatte den göttlichen Schutz verschmäht und stand nun ohne Verteidigung da. Unglückliches Jerusalem, durch innere Spaltungen zerrissen, die Straßen gefärbt von dem Blut seiner Söhne, die sich gegenseitig erwürgten, während fremde Heere seines Festungswerke niederwarfen und seine Krieger erschlugen. Alle Weissagungen Christi in Bezug auf die Zerstörung Jerusalems wurden buchstäblich erfüllt. Die Juden erfuhren die Wahrheit seiner Warnungsworte: Mit welcherlei Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Matthäus 7, Vers 2. Als Vorboten von Unglück und Gericht erschienen Zeichen und Wunder. Inmitten der Nacht schwebte ein unnatürliches Licht über dem Tempel und Altar. Auf den Abendwolken zeigten sich der Anblick von Kriegern und Streitwagen, die sich zum Kampfe sammelten. Die nachts im Heiligtum dienenden Priester wurden erschreckt durch geheimnisvolle Töne. Die Erde erbebte und eine Menge Stimmen hörte man sagen, lasset uns von hinnen gehen. Das große östliche Tor, das so schwer war, dass es nur mit Mühe von 20 Männern geschlossen werden konnte und dessen ungeheure eiserne Riegel tief in der Steinschwelle befestigt waren, tat sich um Mitternacht von selbst auf. Josephus vom jüdischen Kriege, Band 6, 5. Siehe auch Millmann, Geschichte der Juden, 13. Buch. 7 Jahre lang ging ein Mann die Straßen Jerusalems auf und ab und verkündigte das Unglück, das über die Stadt kommen sollte. Tag und Nacht sang er das wilde Trauerlied. Stimme von Morgen, Stimme von Abend, Stimme von den vier Winden, Stimme über Jerusalem und den Tempel, Stimme über den Bräutigam und die Braut, Stimme über das ganze Volk. Dies seltsame Wesen wurde eingekerkert und gegeißelt, aber keine Klage entrang sich seinen Lippen. Auf Schmähungen und Misshandlungen kam nur die Antwort, wehe, wehe, Jerusalem, wehe, wehe der Stadt, dem Volk und dem Tempel. Dieser Warnungsruf hörte nicht auf, bis der Mann bei der Belagerung, die er vorhergesagt hatte, umkam. Nicht ein Christ kam bei der Zerstörung Jerusalems um. Christus hatte seine Jünger gewarnt und alle, die seinen Worten glaubten, warteten auf das verheißene Zeichen. Wenn ihr aber sehen werdet, dass Jerusalem von einem Heer belagert wird, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe herangekommen ist. Alsdann, wer in Judäa ist, der fliehe ins Gebirge, und wer in der Stadt ist, gehe hinaus. Lukas 21, 20, 21. Nachdem die Römer unter Cestius die Stadt eingeschlossen hatten, hoben sie unerwartet die Belagerung auf, gerade zu einer Zeit, da alles zu einem unmittelbaren Angriff günstig zu sein schien. Die Belagerten, die an einen erfolgreichen Widerstand zweifelten, waren im Begriff, sich zu ergeben, als der römische Feldherr ohne ersichtlichen Grund plötzlich seine Streitkräfte zurückzog. Gottes gnädige Vorsehung gestaltete die Ereignisse zum Besten seines Volkes. Das verheißene Zeichen war den wartenden Christen gegeben worden. Nun wurde allen, die des Heilands Warnung Folge leisten wollten, die Gelegenheit geboten, und zwar ordnete der Herr die Ereignisse derart, dass weder die Juden noch die Römer die Flucht der Christen hindern konnten. Nach dem Rückzug des Cestius machten die Juden einen Ausfall aus Jerusalem und verfolgten das sich zurückziehende Heer, und während beide Streitkräfte auf diese Weise völlig in Anspruch genommen waren, hatten die Christen Gelegenheit, die Stadt zu verlassen. Um diese Zeit war auch das Land von Feinden, die hätten versuchen können, sie aufzuhalten, gesäubert worden. Zur Zeit der Belagerung waren die Juden zu Jerusalem versammelt, um das Laubhüttenfest zu feiern, und auf diese Weise waren die Christen im ganzen Lande imstande, unbehelligt zu flüchten. Ohne Verzug flohen sie nach einem sicheren Ort, der Stadt Pella im Lande Perea, jenseits des Jordans. Die jüdischen Streiter, die Cestius und sein Heer verfolgten, warfen sich mit solcher Wut auf die Nachhut, dass ihr vollständige Vernichtung drohte. Nur mit großer Schwierigkeit gelang es den Römern, sich zurückzuziehen. Die Juden kamen beinahe ohne Verlust davon und kehrten mit ihrer Beute triumphierend nach Jerusalem zurück. Doch brachte ihnen dieser scheinbare Erfolg nur Unheil. Er beseelte sie mit einem hartnäckigen Widerstandsgeist gegen die Römer, wodurch schnell ein unaussprechliches Weh über die verurteilte Stadt hereinbrach. Schrecklich war das Unglück, das über Jerusalem kam, als die Belagerung von Titus wieder aufgenommen wurde. Die Stadt wurde zur Zeit des Passafestes, da Millionen von Juden in ihren Mauern weilten, umlagert. Die Vorräte an Lebensmitteln, die, wenn sorgfältig bewahrt, jahrelang für die Einwohner ausgereicht hätten, waren schon durch die Eifersucht und Rache der streitenden Parteien zerstört worden, und jetzt erlitten sie alle Schrecken der Hungersnot. Ein Maß Weizen wurde für ein Talent verkauft. So schrecklich waren die Qualen des Hungers, dass manche am Leder ihrer Gürtel, Sandalen und Bezüge ihrer Schilde nagten. Viele Leute schlichen des Nachts aus der Stadt, um wilde Kräuter, die außerhalb der Stadtmauern wuchsen, zu sammeln, obwohl etliche ergriffen und unter grausamen Martern mit dem Tode bestraft wurden, während man anderen, die wohlbehalten zurückkehrten, das unter so großer Gefahr Gesammelte wegnahm. Die unmenschlichsten Qualen wurden von den Machthabern auferlegt, um den vom Mangel Bedrückten die letzten spärlichen Vorräte, die sie möglicherweise verborgen hatten, abzuzwingen. Und diese Grausamkeiten wurden nicht selten von Menschen ausgeübt, die selbst wohlgenährt waren und nur danach trachteten, einen Vorrat an Lebensmitteln für die Zukunft aufzuspeichern. Tausende starben an Hunger und Seuchen. Die natürlichen Bande der Liebe schienen zerstört zu sein. Der Mann beraubte seine Frau und die Frau ihren Mann. Man sah Kinder, die den greisen Eltern das Brot vom Munde wegrissen. Der Frage des Propheten, kann auch ein Weib ihres Kindleins vergessen, Jesaja 49,15, wurde innerhalb der Mauern jener verurteilten Stadt die Antwort zuteil. Es haben die barmherzigsten Frauen ihre Kinder selbst kochen müssen, damit sie zu essen hätten in dem Jammer der Tochter meines Volkes. Klagelieder 4, Vers 10. Wiederum wurde die warnende Weissagung erfüllt, die 14 Jahrhunderte zuvor gegeben worden war. Eine Frau unter euch, die zuvor so verwöhnt und in Üppigkeit gelebt hat, dass sie nicht einmal versucht hat, ihre Fußsohle auf die Erde zu setzen, vor Verwöhnung und Wohlleben, die wird dem Mann in ihren Armen und ihrem Sohn und ihrer Tochter nicht gönnen die Nachgeburt, die von ihr ausgegangen ist und ihr Kind, das sie geboren hat, denn sie wird beides vom Mangel an allem heimlich essen, in der Angst und Not, mit der dich dein Feind bedrängen wird in deinen Städten. 5. Mose 28, Vers 56, 57. Die römischen Anführer versuchten, die Juden mit Schrecken zu erfüllen und dadurch zur Übergabe zu bewegen. Gefangene, die sich bei ihrer Ergreifung widersetzten, wurden gegeißelt, gefoltert und vor der Stadtmauer gekreuzigt. Hunderte wurden täglich auf diese Weise getötet und das grauenvolle Werk fortgesetzt, sodass das Tal Josaphat entlang und auf Golgatha die Kreuze in so großer Anzahl aufgerichtet waren, dass kaum Raum blieb, sich zwischen ihnen zu bewegen. So schrecklich erfüllte sich die frevelhafte, vor dem Richterstuhl des Pilatus ausgesprochene Verwünschung: Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Matthäus 27, Vers 25. Titus hätte der Schreckensszene gern ein Ende gemacht und damit der Stadt Jerusalem das volle Maß ihres Gerichts erspart. Er wurde mit Entsetzen erfüllt, als er die Leichname der Erschlagenen haufenweise in den Tälern liegen sah. Wie bezaubert schaute er vom Gipfel des Ölberges auf den herrlichen Tempel und gab den Befehl, nicht einen Stein davon zu berühren. Ehe er daran ging, diese Stätte einzunehmen, ließ er einen ernsten Aufruf an die jüdischen Führer ergehen, ihn doch nicht zu zwingen, die heilige Stätte mit Blut zu entweihen. Wenn sie herauskommen und an irgendeinem anderen Ort kämpfen wollten, so sollte kein Römer die Heiligkeit des Tempels verletzen. Josephus selbst beschwor sie, in einer höchst beredten Ansprache sich zu ergeben, sich selbst, ihre Stadt und die Stätte der Anbetung zu retten. Aber seine Worte wurden mit bitteren Verwünschungen beantwortet. Wurfspieße wurden nach ihm, ihrem letzten menschlichen Vermittler, geschleudert, als er vor ihnen stand, um mit ihnen zu verhandeln. Die Juden hatten die Bitten des Sohnes Gottes verworfen, und nun machten die ernsten Vorstellungen und Bitten sie nur umso entschiedener, bis aufs Äußerste zu widerstehen. Des Titus Bemühungen, den Tempel zu retten, waren vergeblich. Ein Größerer als er hatte erklärt, dass nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden sollte. Die blinde Hartnäckigkeit der jüdischen Anführer und die verabscheuungswürdigen Verbrechen, die in der belagerten Stadt verübt wurden, erweckten bei den Römern Entsetzen und Entrüstung, und endlich beschloss Titus, den Tempel im Sturm zu nehmen, ihn jedoch, wenn möglich, vor der Zerstörung zu bewahren. Aber seine Befehle wurden missachtet. Als er sich abends in sein Zelt zurückgezogen hatte, unternahmen die Juden einen Ausfall aus dem Tempel und griffen die Soldaten draußen an. Im Handgemenge wurde von einem Soldaten ein Feuerbrand durch eine Öffnung der Halle geschleudert, und unmittelbar darauf standen die mit Zedernholz getäfelten Räume des heiligen Gebäudes in Flammen. Titus eilte nach dem Ort, gefolgt von seinen Generälen und Obersten, und befahl den Soldaten, die Flammen zu löschen. Seine Worte blieben unbeachtet. In ihrer Wut schleuderten die Soldaten Feuerbrände in die an dem Tempel stoßenden Gemächer und metzelten viele mit dem Schwert nieder, die daselbst Zuflucht gefunden hatten. Das Blut floss gleich Wasser die Tempelstufen hinunter. Tausende und Abertausende von Juden kamen um. Das Schlachtgetöse wurde übertönt von Stimmen, die riefen: Ichabod, die Herrlichkeit ist dahin. Titus war es unmöglich, der Wut der Kriegsknechte Einhalt zu tun. Er trat mit seinen Offizieren ein und besichtigte das Innere des heiligen Gebäudes. Der Glanz erregte ihre Bewunderung, und da die Flammen noch nicht bis zum Heiligtum vorgedrungen waren, machte er einen letzten Versuch, es zu retten. Er sprang hervor und forderte die Mannschaften auf, das um sich Greifen der Feuersbrunst zu verhindern. Der Hauptmann Liberalis versuchte mit seinem Stab Gehorsam zu erzwingen, doch selbst die Achtung vor dem Kaiser verging vor der rasenden Feindseligkeit gegen die Juden, der heftigen Aufregung des Kampfes und der unersättlichen Beutegier. Die Soldaten sahen alles um sich herum von Gold blitzen, das im wilden Licht der Flammen einen blendenden Glanz erzeugte. Sie wähnten, unermessliche Schätze seien in dem Heiligtum aufgespeichert. Unbemerkt warf ein Soldat eine brennende Fackel zwischen die Angeln der Tür, und im Nu stand das ganze Gebäude in Flammen. Der erstickende Rauch und das Feuer zwangen die Offiziere, sich zurückzuziehen, und der herrliche Bau wurde seinem Schicksal überlassen. War es schon für die Römer ein erschreckendes Schauspiel, was mag es für die Juden gewesen sein? Der ganze Gipfel, der die Stadt weit überragte, erschien wie ein feuerspeiender Berg. Eins nach dem anderen stürzten die Gebäude ein und wurden von dem feurigen Abgrund verschlungen. Die Dächer von Zedernholz waren einem Feuermeer gleich, das vergoldete Zinnenwerk erglänzte wie leuchtende Feuerzungen, die Türme der Tore schossen Flammengarben und Rauchsäulen empor. Die benachbarten Hügel waren erleuchtet. Gespenstisch wirkende Gruppen von Zuschauern verfolgten in fürchterlicher Angst die fortschreitende Zerstörung. Auf den Mauern und Höhen der oberen Stadt drängte sich Kopf an Kopf, einige bleich vor Angst und Verzweiflung, andere mit düsteren Blicken ohnmächtiger Rache. Die Rufe der hin und her eilenden römischen Soldaten, das Heulen der Aufständischen, die in den Flammen umkamen, vermischten sich mit dem Getöse der Feuersbrunst und dem donnernden Krachen des stürzenden Gebälks. Das Echo antwortete von den Bergen und widerhallte die Schreckensrufe des Volkes auf den Höhen. Die Welle entlang erscholl Angstgeschrei und Wehklagen. Menschen, die von der Hungersnot erschöpft im Sterben lagen, rafften alle Kraft zusammen, um einen letzten Schrei der Angst und der Trostlosigkeit auszustoßen. Das Blutbad im Innern war sogar noch schrecklicher als der Anblick von außen. Männer und Frauen, alt und jung, Aufrührer und Priester, Kämpfende und um Gnade Flehende wurden ohne Unterschied niedergemetzelt. Die Anzahl der Erwürgten überstieg die der Würger. Die Soldaten mussten über Haufen von Toten hinwegsteigen, um ihr Vertilgungswerk fortsetzen zu können. Millmann, Geschichte der Juden, 16. Buch. Nach der Zerstörung des Tempels fiel bald die ganze Stadt in die Hände der Römer. Die Anführer der Juden gaben ihre uneinnehmbaren Türme auf, und Titus fand sie alle verlassen. Mit Verwunderung blickte er auf sie und erklärte, dass Gott sie in seine Hände gegeben habe, denn keine Kriegsmaschinen, wie gewaltig sie auch sein mochten, hätten über jene staunenswerten Festungsmauern die Oberhand gewinnen können. Sowohl die Stadt als auch der Tempel wurden bis auf den Grund geschleift, und der Boden, worauf das heilige Gebäude gestanden hatte, wurde wie ein Acker gepflügt. Jeremia 26,18. Während der Belagerung und dem darauf folgenden Gemetzel kamen über 1 Million Menschen um. Die Überlebenden wurden in die Gefangenschaft geführt, als Sklaven verkauft, nach Rom geschleppt, um des Eroberers Triumph zu zieren, in den Amphitheatern den wilden Tieren vorgeworfen oder als heimatlose Wanderer über die ganze Erde zerstreut. Die Juden hatten ihre eigenen Fesseln geschmiedet, sich selbst den Becher der Rache gefüllt. In der vollständigen Vernichtung, die sie als eine Nation befiel, und in all dem Weh, das ihnen in ihrer Zerstörung nachfolgte, ernteten sie nur, was sie mit eigenen Händen gesät hatten. Der Prophet schreibt: Israel, du bringest dich in Unglück, denn du bist gefallen um deiner Missetat willen. Hosea 13, Vers 9, 14, Vers 1. Ihre Leiden werden oft als eine Strafe hingestellt, mit der sie auf direkten Befehl Gottes heimgesucht wurden. Auf diese Weise sucht der große Betrüger sein eigenes Werk zu verbergen. Durch eigensinnige Verwerfung der göttlichen Liebe und Gnade hatten die Juden es bewirkt, dass ihnen der Schutz Gottes entzogen und es Satan gestattet wurde, sie nach Willkür zu beherrschen. Die schrecklichen Grausamkeiten, die bei der Zerstörung Jerusalems verübt wurden, kennzeichnen Satans rachgierige Macht über diejenigen, die sich seiner Leitung überlassen. Wir können nicht ermessen, wie viel wir Christus für den Frieden und Schutz schuldig sind, deren wir uns erfreuen. Es ist die zurückhaltende Kraft Gottes, die es verhindert, dass die Menschen völlig unter die Herrschaft Satans geraten. Die Ungehorsamen und die Undankbaren haben allen Grund, Gott für seine Gnade und Langmut dankbar zu sein, weil er die grausame, boshafte Macht des Bösen im Zaum hält. Überschreiten aber die Menschen die Grenzen der göttlichen Nachsicht, dann wird jene Einschränkung aufgehoben. Gott stellt sich dem Sünder nicht als ein Vollstrecker des Urteils für die Übertretungen gegenüber, sondern er überlässt die Verwerfer seiner Gnade sich selbst, damit sie ernten, was sie gesät haben. Jeder verworfene Lichtstrahl, jede verschmähte oder unbeachtete Warnung, jede geduldete Leidenschaft, jede Übertretung des Gesetzes Gottes ist ein gesäter Same, der seine bestimmte Ernte hervorbringt. Der Geist Gottes wird schließlich dem Sünder entzogen, der sich ihm beharrlich widersetzt, und dann bleibt dem Betreffenden keine Kraft mehr, die bösen Leidenschaften der Seele zu beherrschen, und kein Schutz, der ihn vor der Bosheit und Feindschaft Satans bewahrt. Die Zerstörung Jerusalems ist eine furchtbare und ernste Warnung an alle, die das Anerbieten der göttlichen Gnade gering achten und den Mahnrufen der Barmherzigkeit Gottes widerstehen. Die Weissagung des Heilands, die die heimsuchenden Gerichte über Jerusalem ankündigte, wird noch eine andere Erfüllung haben, von der jene schreckliche Verwüstung nur ein schwacher Schatten war. In dem Schicksal der auserwählten Stadt können wir das Los einer Welt sehen, die Gottes Barmherzigkeit von sich gewiesen und sein Gesetz mit Füßen getreten hat. Grauenhaft sind die Berichte des menschlichen Elends, dessen die Erde während der langen Jahrhunderte des Verbrechens Zeugen sein musste. Das Herz wird beklommen und der Geist verzagt beim Nachdenken über diese Dinge. Schrecklich sind die Folgen der Verwerfung der Machtstellung des Himmels gewesen. Doch ein noch furchtbareres Bild wird uns in der Offenbarung über die Zukunft enthüllt. Nie wurde ein entschiedeneres Zeugnis für den Hass Gottes gegen die Sünde und für die sichere Bestrafung der Schuldigen gegeben. Die Berichte der Vergangenheit, die lange Reihe von Aufständen, Kämpfen und Empörungen, alle Kriege mit Ungestüm und die blutigen Kleider, Jesaja 9, Vers 5, was sind sie im Vergleich zu den Schrecken jenes Tages, an dem der zügelnde Geist Gottes den Gottlosen gänzlich entzogen und die Ausbrüche menschlicher Leidenschaften und satanischer Wut nicht länger im Zaum halten wird. Dann wird die Welt wie nie zuvor die Folgen der Herrschaft Satans sehen. An jenem Tage aber, wie zur Zeit der Zerstörung Jerusalems, wird Gottes Volk errettet werden, ein jeder, der aufgeschrieben ist zum Leben in Jerusalem. Jesaja 4, Vers 3. Christus hat vorhergesagt, dass er wiederkommen will, um seine Getreuen um sich zu sammeln. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel, und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit, Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen, und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Matthäus 24, 30 und 31. Dann werden alle, die dem Evangelium nicht gehorchen, mit dem Geist seines Mundes umgebracht und durch die Erscheinung seiner Zukunft vernichtet werden. 2. Thessalonicher 2, Vers 8. Gleich wie Israel vor Alters bringen die Gottlosen sich selbst um. Sie fallen infolge ihrer Übertretungen. Durch ein Leben der Sünde sind sie so wenig im Einklang mit Gott, und durch das Böse ist ihre Natur so entwürdigt worden, dass die Offenbarung seiner Herrlichkeit für sie ein verzehrendes Feuer ist. Hüteten die Menschen sich doch davor, die ihnen in Christi Worten gegebenen Lehren gering zu schätzen. Gleich wie er seine Jünger vor der Zerstörung Jerusalems warnte, indem er ihnen ein Zeichen des herannahenden Untergangs gab, damit sie fliehen könnten, so hatte die Welt vor dem Tag der endgültigen Vernichtung gewarnt und ihr Zeichen dieses kommenden Tages gegeben, damit alle, die wollen, dem zukünftigen Zorn entrinnen können. Jesus erklärt: Es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange sein. Lukas 21, 25, Matthäus 24, 29, Markus 13, 24 bis 26, Offenbarung 6, 12 bis 17. Wer diese Vorboten seines Kommens sieht, soll wissen, dass es nahe vor der Tür ist. So wachet nun, sind seine Worte der Ermahnung. Alle, welche auf diese Stimme achten, sollen nicht in Finsternis gelassen werden, dass jener Tag sie unvorbereitet übereile. Aber über alle, die nicht wachen wollen, wird der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Matthäus 24, 33, Markus 13, 35. Die Welt ist jetzt nicht geneigter, die Warnungsbotschaften für diese Zeit anzunehmen, als damals die Juden, die sich der Botschaft unseres Heilandes über Jerusalem widersetzten. Mag er kommen, wann er will, der Tag des Herrn wird die Gottlosen unvorbereitet finden. Wenn das Leben seinen gewöhnlichen täglichen Gang geht, wenn die Menschheit von Vergnügen, Geschäften, Handel und Gelderwerb in Anspruch genommen ist, wenn religiöse Leiter den Fortschritt und die Aufklärung der Welt verherrlichen und das Volk in falsche Sicherheit gewiegt ist, dann wird, wie ein Dieb sich um Mitternacht in die unbewachte Behausung einschleicht, das plötzliche Verderben die Sorglosen und Bösewichte überfallen, und sie werden nicht entrinnen. 1. Thessalonicher 5, 2-5.